Sag mal, Antonia, kennst du die süße Susi?
Nee, da muss ich passen.
Nie gehört?
Nein, keine Ahnung.
Früher war in Orangennetzen immer eine Orange in ein Papierchen eingewickelt und auf dem stand drauf die süße Susi. Und ich dachte als Kind immer, diese eine Orange in diesem Papierchen ist süßer als alle anderen, weil die haben sie ja nochmal extra eingewickelt. Ich bin natürlich nie auf die Idee gekommen zu fragen, wie man das rausgefunden hat, vorm Einwickeln. Aber damit sind wir in gewisser Weise beim Thema.
Bei Orangenpapieren?
Bei Orangenpapieren.
Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Spähdle. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag.
Willkommen bei der neuesten Podcast-Folge von Inside Alltag. Am Mikrofon sind Markus
und Antonia.
Es geht also um Orangenpapierchen.
Jetzt weiß ich, ja, damit werden Orangen eingewickelt, aber warum?
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch lange gefragt. Ich muss wirklich auch dafür recherchieren. Also der Hintergrund ist der, dass Orangen Früchte sind, die reif geerntet werden. Im Gegensatz beispielsweise zu Bananen. Ja, Bananen reifen nachher im Container nach, wenn sie transportiert werden. Aber Orangen müssen reif geerntet werden. Und wenn die reif geerntet werden, reife Früchte sind einfach immer empfindlicher gegen Druck und Ähnliches. Und da hatten so Orangenplantagenbesitzer dann die wunderbare Idee, die Orangen dann eben in Papier einzuwickeln.
Also es war vor allem ein Schutz der Frucht für den Weg, den sie hinter sich legen musste.
Genau, okay. Also so wie man das, also wie jedes Bonbon einzeln verpackt wird, so hat man dann eben jede einzelne Orange in ein Papierchen verpackt. Und da dabei dann irgendwann mal festgestellt, hoppla, da ist Papier, das kann man bedrucken. Und was ich bedrucken kann, da kann ich Werbung drauf machen. Und dann gab es auf einmal bedruckte Orangenpapierchen.
Auf denen dann auch die süße Susi stand. Also stand es da drauf oder war das eine Grafik?
Also beides. Also da stand süße Susi drauf, aber frag mich bitte nicht nochmal genau, wie diese Grafik aussah. Es ist halt meistens irgendwie immer, also wenn ich mich richtig erinnere, halt irgendwie ein rundes Motiv gewesen. Mhm. Bietet sich ja auch an bei einer Orange. Das stand da drauf. Und was mich dabei fasziniert hat, war gewisserweise, also dieses Einpacken dieser einzelnen Orange, das muss ja irgendwie aufwendig sein. Und zum anderen, das ist so ein ganz komisches Papier. Also so ein ganz komisches, dünnes Knisterpapier ist das.
So ein Seidenpapier?
Ja, so in der Art. Tatsächlich ganz dünn und fragil, das reißt auch total schnell ein. Mhm. Hat aber auch mal dazu geführt, dass ich mal geguckt habe, ob wir sowas in der Sammlung haben.
Haben wir?
Haben wir.
Natürlich.
wenn auch tatsächlich nur eines, das ist aber wirklich ein, finde ich, ein ziemlich besonderes, weil es aus der Zwischenkriegszeit ist, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und es ist eins, auf dem draufsteht, Bir Salem, Jaffa Orange, aus deutschen Gärten.
Aus deutschen Gärten?
In Jaffa.
Du, ja, kannst also, du mir da mehr dazu sagen?
Genau. Jaffa liegt im heutigen Israel, also gehört heute zu Tel Aviv. Mhm. Und tatsächlich wurden in der Gegend zu der Zeit noch Plantagen betrieben von Deutschen, in der Regel pietistischen Auswanderern, sogar hier eben aus Württemberg, die dorthin gegangen sind und Orangen angebaut haben, unter anderem. Und die dann eben wieder zurück nach Europa verkauft haben und da damit Werbung gemacht haben. Und in Deutschland dann eben für Orangen Werbung zu machen, auf denen dann draufsteht, aus deutschen Gärten, könnte durchaus ein Argument sein.
Wusste ich auch nicht. Also, ja.
Ja, war für mich tatsächlich irgendwie auch wieder der große Treffer, als ich das irgendwie in der Sammlung entdeckt habe. So, und jetzt, warum reden wir eigentlich darüber? Nicht, weil ich irgendwie dieses Orangenpapierchen gefunden habe, sondern weil sich bei uns ein Sammler gemeldet hat mit wahnsinnig vielen Orangenpapierchen, die er gesammelt hat. Und plopp, macht sich da eine komplett neue Welt auf.
Es gibt nämlich nicht nur die süße Susi und die Orange aus deutschen Ketten, sondern noch viel, viel, viel mehr.
Viel, viel, viel mehr. Herr Mohr, der Sammler, hat sich bei uns gemeldet, inspiriert durch unsere Plastiktütenausstellung eigentlich. Und genau so vielfältig, wie die Motive auf Plastiktüten sind, genauso vielfältig ist es auf Orangenpapieren. Das ist ein Wahnsinn. Es gibt alles Mögliche, was auf diese Orangenpapierchen gedruckt wurde. Und es gibt eben auch sogar eine richtige Sammlerszene, die diese Orangenpapierchen zusammenträgt.
Die dann auch im Austausch steht und vernetzt ist, wie auch andere Sammlerszenen, weißt du das?
Genau das haben wir nämlich unseren Herrn Mohr gefragt und haben ihn eingeladen für ein Interview. Und bei dem Interview wünsche ich euch viel Spaß.
Hallo, Sie haben uns ja heute eine Orangenpapiersammlung mitgebracht und ich wollte zu Beginn direkt die Frage stellen, ob Sie da nochmal genauer die Umstände erzählen können. Um was für eine Sammlung handelt es sich dann dabei genau? Wie groß ist die? Was genau haben Sie da gesammelt?
Also es ist eine Sammlung von Orangen-Einwickelpapieren. Der Einfachheit sagen wir aber jetzt immer Orangenpapiere, sonst ist das immer so ein Zungenbrecher. Und das sind, die kennt jeder, das sind die Papierchen, in denen man die Orangen eingewickelt hat oder eingewickelt sind. Es werden ja immer weniger, inzwischen kommen ja immer mehr die Aufpepper raus. Oder? Ja, und die nimmt man eigentlich oft gar nicht wahr, weil man sie auswickelt und wegwirft. Das ist eine Wegwerfware, aber eigentlich sind sie auch ganz schön. Und das muss man vielleicht mal irgendwann entdecken. Ich habe es als Kind entdeckt. Ich weiß aber nicht warum, ob es an den Motiven liegt oder der Geruch war immer so schön. Ich komme ja auch noch aus dem Alter, wo es nur an Weihnachten Orangen gab. Und ja, auch das Papier ist eine ganz andere Haptik. Dieses Seidenpapier, dieses Knistern, das hat auch. Also das habe ich als Kind gesammelt, alles in eine Schachtel rein. Und irgendwann hat es dann mein Vater weggeschmissen.
Nein.
Ja, also das sind wirklich noch historische Papiere. Gell? Vielleicht war auch ein maßgebende Motiv eine Mickey Mouse, dass ich vielleicht die erste war, die ich gesammelt habe. Ich glaube, ich habe sogar eine dabei. Ja, und dann habe ich eigentlich die Orangenpapiere irgendwann vergessen. Und so als Student habe ich dann wieder so allmählich angefangen, mal ein schönes Papier auf die Seite zu legen, in eine Kiste zu tun. Irgendwann ist die Kiste größer geworden. Und dann war das halt eine Schachtel voller Papiere. Ne? Und dann habe ich in einem Zeitmagazin einen Artikel gelesen von über einen Herrn Peter Weber aus Zürich, ein Werbegrafiker, der eine Orangenpapiersammlung hat. Also ich dachte bis dahin, ich sei ja der Einzige, der sowas sammelt. Mhm. Ne? Und also das, auf die Idee kommt man nicht, dass es da noch andere gibt. Aber dann lese ich über den Peter Weber, der schon 1988 im Guinness-Buch der Rekorde mit 25.000 Stück drin war. Und mit dem habe ich dann Briefkontakt aufgenommen. Und dann ging das so los, dass wir so gegenseitig uns was zugeschickt haben und gesammelt haben. Kleinen Briefverkehr. Irgendwann ist der abgebrochen. Und dann habe ich auch festgestellt, dass er gestorben ist. Und dann habe ich mal irgendwann angefangen, die Orangenpapiere ein bisschen zu sortieren, zu bügeln, abzuheften. Ein bisschen so versucht, die Sammlung draus zu machen. Und dann bin ich wieder auf jemanden gestoßen, nämlich den Herrn Dirk von Oettingen. Und der hat tatsächlich diese Orangenpapiere von dem Peter Weber übernommen. Mhm. Also der Dirk von Oettingen ist eigentlich unser Papst. Ne? Er hat Bücher veröffentlicht und er hat eine eigene Museumsseite, Opium nennt sich die, Orangenpapiermuseum im Internet. Und da hat sich dann eine Freundschaft oder eine Sammelfreundschaft entwickelt. Er sammelt auch noch andere Dinge oder mit Pappkameraden habe ich ihm dann immer was geschickt. Und dann kam das so, dass wir immer wieder mal getauscht haben oder wenn ich Dubletten hatte. Ich habe dann, wenn ich auf dem Markt was mitgenommen habe, dann gleich mal 3 oder 4 mitgenommen, habe dann im Dirk von Oettingen dann welche geschickt und er hat es dann wieder sortiert und geguckt. Ne? Also gegen den Dirk von Oettingen bin ich natürlich ein kleiner Fisch. Ne? Also ich habe vielleicht so 2.000 bis 3.000 Papiere und noch eine ganze vollgestopften Wäschekorb, den muss ich mal irgendwann bügeln. Der Dirk von Oettingen hat schon 25.000 Stück von Web übernommen und sagt jetzt, dass er etwa 40.000 hat. Also da bin ich natürlich ein ganz kleiner.
Sie meinten gerade vorher auch, Sie haben dann immer wieder auf dem Markt eingekauft, also Flohmarkt meinen Sie damit?
Nein, nein,
oder?
Nein, nein, nein. Also das ist, die Orangenpapiere, das ist noch eine Sparte. Es gibt schon Sammelbörsen. Mhm. Ja, also das habe ich schon mitgekriegt. Ich war noch nie auf einer Sammelbörse. Eigentlich sammelt man irgendwann selber. Also sie finden mich dann in Venedig oder in Paris hinter den Marktständen, mhm, wo die Markthändler, die das alles nach hinten schmeißen. Ne? Unter den wenigen Sammlern, da wird ja nicht verkauft und da wird getauscht, aber in der Regel sammelt man selber. Und das ist dann immer so eine Geschichte. Ne? Also wenn ich jetzt in Paris, ich kann kein Französisch, ne? Wenn ich dann in Paris in den Laden reingehe, dann stoche ich irgendwas zusammen wie so La Papier Orange, Collezione, Collecte oder in Italien, Collezione mio. Und dann gucken die mich immer ganz blöd an und meistens nicken sie, ja, nimm's mit. Und dann wickle ich welche raus. Und meistens erlauben sie dann, dass ich ein oder zwei, aber da ich ja tauschen will, wirklich nur schnell drei raus, wenn einer nicht guckt. Ne? Also das ist immer ein bisschen so, in Deutschland kann ich das erklären, in Französischen, in Italienischen, da muss ich immer irgend so denen klar machen, Collezione mio, mhm, Papiere und so. Mhm. Und gut ist es natürlich Märkte, ja, wo die Händler alles hinter sich werfen, aber die ganzen, da denken sich natürlich auch, was will der Penner da hinten in unseren alten Obstkisten, sucht er noch das vergammelte Obst raus, aber ich suche die Papiere raus. Ne? Mhm. Und dann gibt es aber auch ab und zu mal Fälle, also viele sind wirklich freundlich und sagen, ja, nimm mit. Ne? Aber es gibt auch Fälle, die sagen dann, nee, wenn du die Papiere willst, dann musst du die Orangen kaufen. Das sind die guten Geschäftsmänner dann. Ne?
Mhm. Okay.
Also man hat ja früher die Orangenpapiere deswegen gemacht, damit die nicht anstoßen. Die wurden ja in Kisten transportiert und die sollten ja auch sich gegenseitig nicht anstecken mit dem Schimmel. Und deswegen hat man eigentlich erstmal die Papiere gehabt, ohne Motive. Also das ging los, 1843 habe ich mir mal aufgeschrieben, da wurde das Holzschliffpapier zur Massenware und dann hat man 1878 die Orangenpapiere zum Patent angemeldet. Und die sollten Schutz sein gegen Stoß, aber auch gegen Schimmel. Heute mögen es die Händler gar nicht mehr so gern, weil sie den Schimmel nicht sehen. Man muss sich jetzt so überlegen, die Orangen waren ja früher nicht behandelt. Und deswegen war das ja wichtig, dass sie sich nicht anstecken. Heute sind sie alle behandelt, gewachsen und mit Chemikalien. Da ist es gerade umgekehrt, dann, wenn man dann irgendwann doch was schimmelt, sieht man das nicht. Und deswegen mögen das die Händler nicht mehr so gerne. Und auch heute werden eigentlich nur noch hochwertige Orangenpapieren ausgestellt, weil man die auf dem Markt dann entsprechend drapieren kann. Also bei den großen Märkten, Supermärkten, da finden sie es nicht mehr, das sind die orangen Schüttware oder im Netz, da ist das ist eine Kultur, die tatsächlich verschwindet. Ne?
Aber wenn Sie jetzt auf Ihre Sammlung schauen, was wären denn auch jetzt Motive, wo Sie sagen würden, das sind die mir irgendwie am Herzen liegen und warum?
Also ich mag alle die Kinder, meine Kinder. Aber klar, es gibt schon welche. Ich mache jetzt einfach mal, ich habe einen Ordner zusammengestellt und da gibt es, ich habe es ein bisschen versucht zu katalogisieren. Da gibt es natürlich die ganz, ja, ich sage es mal langweiligen, das sind so mehr die Motive, geometrische Muster. Natürlich tauchen viele Sonnen auf und Orangen. Motive oder hier Schrift. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch meistens das hier auch. Man muss sich ja vorstellen, die Orangenbarone oder die Orangenzüchter, die wollten ja irgendwie einmal ein Herkunftszeichen. Das ist wahrscheinlich so das Wichtigste. Also jetzt abgesehen vom Verpacken, von der Hygiene, vom Schimmeln, also was hier der Ursprung war. Nach der Hygiene war das für die Ursprungs... Für die Orangenbarone ein Ursprungszeichen. Also da hat man dann GS, ja, oder es gibt dann auch schon Darstellungen von irgendwelchen Farben. Mhm. Ja. Und dann geht es aber auch weiter, also dass man natürlich auch Botschaften rüberbringen will. Mhm. Also ich zitiere jetzt mal aus unserem Katalog, also ist zum Beispiel bei Kaisers, da gibt es ganze wie Leserbriefe, ne? Mhm. Wo Leute, Fans hinschreiben, was sie alles an dieser Orange toll finden. Das wird dann sozusagen wieder abgedruckt als Empfehlungsschreiben. Ne? Mhm. Und es kommen dann auch, ja, das ist dann das Nächste, also über die Herkunft. Mhm. Man will ja wissen, kommen die aus Sizilien, Palermo, Ja, das wird dann auch örtlich eingeschränkt. Aber es gibt dann auch Botschaften, ja. Also wie zum Beispiel, willst du verjüngen deine Minen, dann kaufe Pila-Apfelsinen. Ja? Oder ganz einfach, nimm mich. Ich auch ein. Also, was da lebt, will Vitamine, also Uso Apfelsine. Mhm. Also das sind dann auch tatsächlich Botschaften, wie gesund diese Frucht ist. Wir reden jetzt immer von Orangenpapieren, das gibt es natürlich auch für Zitrus, für Zitronen, es gibt es auch für Äpfel, das kennen Sie sicher auch. Ne?
Ich habe auch gelesen, dass es für Tomatenpapiere gab. Das fand ich auch nochmal spannend.
Da habe ich jetzt keine, aber von Feigen habe ich welche. Ah, ja. Und Grapefruits natürlich auch. Das. Und dann muss man sich auch vorstellen, dass die ja diese Orangenbarone auch sich einen Markt erobern wollten, also sich praktisch auch auf ihre Zielgruppe sich eingestellt haben. Also dann wundert man sich dann, dass es da plötzlich Orangenpapiere, Kaisers zum Beispiel, schon ganz bekannte, die vorwiegend in Österreich auftaucht, die haben dann Märchenfiguren oder Nobelpreisträger oder alle möglichen historischen Kaiser, Könige. Mhm. Ja, also da gibt es, das ist dann tatsächlich, das sind österreichische Herrscher und österreichische Nobelpreisträger. Ja, und dann hat man wahrscheinlich auch auf den Markt, ja, also wenn man zum Beispiel Tannhäuser, das mag ich sehr gern, das Papier hier, ne, mit der Partitur von Tannhäuser, das hat man sicher für den deutschen oder österreichisch-deutschen Markt entwickelt. Ne? Mhm. Übrigens ganz skurril, ein Papier habe ich noch in meiner Sammlung, das habe ich aber dann tatsächlich vom getauscht. Mhm. Ich habe also eins mit einem Hakenkreuz drauf. Mhm. Das ist also ganz selten politisches Symbol, findet man eigentlich kaum. Außer halt natürlich nationale Flaggenfarben. Mhm. Ja. Ne? Aber da hat ein Sizilianer ein Orangenpapier mit dem Hakenkreuz. Ich nehme an, das ist für den deutschen Markt gewesen, für das Deutsche Reich, für den Markt. Oder er war tatsächlich so ein Fanatiker, dass ihm Mussolini allein nicht genügt hat. Also das ist zum Beispiel was ganz Skurriles. Ne? Mhm. Aber sonst gibt es auch viele Sachen, wo man sich wundert. Ne? Was ich bis jetzt nicht kenne, sind tatsächlich Pornografie und Kriegsdarstellungen. Also Krieg gibt es schon, U-Boote, Zeppeline, Flugzeuge, Frachter und so weiter, das gibt's. Ne? Aber direkt die Kriegshandlung kenne ich jetzt keine. Aber das ist ja klar, Werbung soll ja positiv sein.
Mhm. Ja? Eher auf die Technik und fokussiert, die
technischen auf die Technik, auf das U-Boot und so. Ne? Und Pornografie ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt verkaufsfördernd, aber Erotik natürlich schon. Klar, Sex sells, das wissen wir. Ja? Also Pin-Up-Girls gibt es schon und alle möglichen erotischen Frauen, Mädchen, Amore Mio habe ich hier ein schönes Blatt.
Das ist aber, das finde ich aber ganz spannend, weil dieses Papier ist ja durchsichtig.
Ja, da müssen wir drüber reden, dann verschiedene Materialien. Jetzt können wir gleich drauf gehen. Aber machen wir noch schnell die Mädels, Laila.
Aber da geht es ja tatsächlich, also wenn man nicht nur Materialien, sondern tatsächlich auch noch über Darstellung, weil da sind wir ja auch weg vom Grafischen, sondern da kommen wir ja auch schon ins Fotomotiv natürlich auch rein.
Stimmt.
Da gibt es schon fotografisch schon. Also das kommt dadurch auch mit der Drucktechnik. Ne? Man hat ja erst angefangen mit ganz einfachen Drucktechniken, dann die Spanier haben vorwiegend Lithografien gemacht, die Italiener schon mehr Vierfarbdruck, dann kommen natürlich die großen Druckmaschinen, wo die Blätter durchlaufen und dann wird natürlich alles immer mehr möglich, ne? Indem man auch dann, so wie heute halt mit Offsetdruck fast alles machen kann. Ne? Aber wenn Sie das ansprechen mit den verschiedenen Materialien, das ist natürlich der typische Geräusch, das jeder Orangenpapiersammler liebt. Ja. Also das, ich weiß, ob das jetzt hört.
Dann hört es super. Ja.
Das ist schon was. Ja. Schon was wieder Besonderes.
Ja. Aber das müssen Sie jetzt wieder bügeln.
Na, das geht noch. Ja, das Aufbewahren und Sammeln ist natürlich noch ein Thema für sich. Ne? Aber Sie haben es gerade angesprochen, das ist jetzt hier ein ganz anderes. Also da kommen später tatsächlich, es gibt Papiere, die sind so wie Servietten. Mhm. So ein weiches
diese
Papier.
Diese Eisservietten.
Die meisten sind das, so wie man so Mittagessen hat, so Papierservietten. Das sind eigentlich die häufigsten, die so knistern. Ne? Dann kommen da aber auch später so Kunststoff. Ich weiß nicht, ob die so gesund sind für die Zitronen und Orangen, weil die ja vielleicht nicht so atmen. Es gibt auch welche, habe ich auch ein paar, aus Aluminiumfolie. Das ist eigentlich so das Haupt, Hauptmaterial. Ja.
Was mir da einfällt, ganz konkret, wie wurden die denn eingewickelt? Also ist da jemand gestanden, hat die jede einzeln eingewickelt oder sind sie durch die Maschine gelaufen?
Das haben wir auch noch nie überlegt. Also okay. Früher wahrscheinlich schon von Hand gewickelt und aber ich denke, dass es auch Maschinen gibt. Ne?
Ja.
Es gibt ja inzwischen auch Zitronen, Orangen-Erntemaschinen.
Mhm. Andre und gleich aber Verpackmaschinen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wobei das ja nicht so einfach ist, ja. Weil man die ja so zusammenzwirbelt. An beiden Seiten.
Ah, stimmt. Ja.
Und das ist auch von Sammlern nicht so das, weil man die muss man wieder aufzwirbeln und dann reißt es dann auch manchmal ein und dann ist es ärgerlich und das ist genau das Problem, das Zwirbeln, das muss man dann rausbügeln.
Mhm. Ja. Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob das dann so gesund ist, wenn man dann den ganzen Nachmittag bügelt, weil dann natürlich auch die mit den heutigen Orangen auch die ganzen Chemikalien drin sind. Ne? Mhm. Aber das wird dann gebügelt. Ich habe es jetzt hier in so Glassichtfolie. Mhm. Ja, und so.
Aber wo gibt es denn heute jetzt noch Orangenpapierchen?
Ja, wenn man sie nicht auf Flohmärkte herbekommt, dann bekommen sie ja noch aus dem Handel.
Ich habe jetzt gerade in Auvergne in einem Laden welche entdeckt. Da habe ich sie mitgenommen. Also meistens sind so Obststände, türkische Läden, also die eigentlich ein bisschen so bessere Ware haben. Ne? Mhm. Da findet man es noch und dann, ja, oft in Italien finden wir es noch. Hier fast nicht mehr.
Okay. Bei mir sind tatsächlich schon, also ich würde von Jahrzehnten sprechen, keine Orangenpapierchen mehr begegnen.
Ja, es wird immer weniger. Und die paar, die es jetzt noch bei uns gibt in den Supermärkten, das sind immer dieselben.
Mhm. Ja, also diese Anzahl der Motive ist ja Wahnsinn. Also vor allem, wenn man ja, dann irgendwie wie hört, dass er von Oettingen 40.000 Papiere hat, wo ich mir hier überlege, naja, aber was bedeutet das? Wie oft werden da eigentlich von einem Plantagenbesitzer die Motive geändert?
Motive gewechselt.
Ja, ich meine, 40.000, das ist ja jetzt nicht nix an verschiedenen Motiven.
Also
ja.
Laut der Literatur von Oettingen sagt er, dass eben durch das, dass es so eine Billigware ist, dass man da eigentlich relativ schnell die Motive wechseln konnte. Mhm. Es haben ja auch nicht alle einen Hausgrafiker gehabt, manche haben das auch selber gemacht. Ne? Das sieht man dann auch, die sind ein bisschen unbeholfener und nicht schlechter, aber halt anders. Ne? Mhm. Und das kann man sich vorstellen, dass sie sich da vielleicht auch einen Sport draus gemacht haben, mal immer wieder ein neues Papier aufzulegen, vielleicht auch um seinen Nachbarn zu übertrumpfen. Ne? Mhm. Ist ja vielleicht nicht unbedingt wie ein Weinetikett, das man dann immer wiedererkennen muss. Ne? Mhm. Ja, die Massenpapiere, die haben einen Wiedererkennungswert, aber kann ich mir vorstellen, ja, also durch das, dass durch die Billigkeit der Herstellung, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch ein bisschen so einen Wettbewerb hat. Und,
Gibt es denn dann Papiere, die man auf jeden Fall in der Sammlung haben will? Ich habe nämlich jetzt auch schon gesehen, beim Durchblättern zum Beispiel diese Struwwelpeter-Darstellung.
Natürlich, klar. Ja. Also da gibt es schon, also machen wir gerade mal hier Mythologie. Mhm. Ja. Ulysses, den heiligen Georg, Robin Hood, Struwwelpeter, das ist allerdings sehr häufig.
Genau, weil die kenne ich.
Ja. Warum? Mit Verkehrszeichen?
Das fand ich eine spannende Kombination.
Die Frage also auf diesem Papier, nur kurz für die, die es nur hört, also ist der Struwwelpeter in der Mitte, in dem schwarzen Dreieck und er ist umgeben von Verkehrszeichen. Also Fußgänger, Fußgängerüberweg, Vorfahrt, keine Ahnung, verboten für Fahrzeuge, also ist alles irgendwie drum. Ja.
Die Frage stellt sich unser Papst auch, gerade über das Papier, warum das eigentlich so ist. Ne? Ich nehme an, Struwwelpeter ist eben die Haupt Firmenname und die haben eben dann zu diesem Struwwelpeter dann immer wieder was drumherum gemacht. Also es gibt auch, da habe ich es irgendwo aufgeschrieben, aber jetzt finde ich es nicht mehr, es gibt eigentlich auch drei ganz große Papier- oder Orangenfirmen. Was wir jetzt gesagt haben, sind ja auch immer kleine Firmen. Irgendwelche spanische oder sizilianische Kleinbauern. Ja. Mhm. Also da gibt es dann zum Beispiel, die kennen Sie auch sicher vom Markt her, die ganz großen Firmen Jaffa, Israel, Outspan, Südafrika und Sunkist, USA. Mhm. Das sind also so die großen Marktführer zum Beispiel, die man auch so kennt. Ne. Und da gibt es dann wieder Kaiser, die haben sich auf Österreich spezialisiert und diese Firma Kaiser, die hat dann natürlich Struwwelpeter, die Nobelpreisträger und so weiter. Mhm. Also das sind so die großen. Man muss auch jetzt, das Verschwinden hängt auch sicher damit zusammen, dass es heute ja auch keine kleinen Bauern mehr gibt, die das liefern an die Märkte, sondern das sind ja alles inzwischen, wie sagt man da, so Großunternehmen, also die Bauern liefern ja alle ihre Zitronen und Orangen an eine, wie sagt man, eine Agrargemeinschaft. Mhm. Und dann wird das ja alles zusammen, so wie Bananen auch, verpackt. Ne? Und
also das hat sich im Endeffekt, das haben sich im Endeffekt diese kleinen Unternehmen aufgelöst.
Genau.
Und damals also praktisch noch jede für sich dann ihre eigenen Papierchen entwickelt hat, um eben unterscheidungsfähig zu sein. Ich finde ja das Spannende, weil also dieses Orangenpapierchen ja dadurch eigentlich so viele verschiedene Funktionen hat. Also dieses Thema des Schutzes, dann das Thema des Marketings, dann aber natürlich für den Markt hier, also für Kinder, wo Orangen was Besonderes sind, wenn da noch so ein buntes, eingewickeltes Papier drumherum ist, macht es das natürlich noch besonderer, weil ja dann irgendwie das hier noch hervorgehoben wird und dann unter Umständen noch ein lustiges Motiv ist, weil ich kann mir ja vorstellen, dass solche Verkehrsschilder ja dann gerne von Kindern vielleicht auch ausgeschnitten wurden und dann eben im Spiel mit den eigenen Autos oder so dann halt noch dazu verwendet wurde. Ne? Also das sind ja tatsächlich, da kommen ja so ganz viele verschiedene Ebenen rein auf so ein Orangenpapier.
Ja. Da haben wir zum Beispiel, das war möglicherweise der Grund, warum ich als Kind das gesammelt habe. Mhm. Das ist aber jetzt eine Mickey Maus, eine jüngere Mickey Maus. Die ältere, die Steamboat Willie, hat ja noch den ganz andere Kopfform. Ne? Mhm.
Da wirkt es teilweise fast schon so, als wäre es doch für Sammler produziert worden, weil es ja überhaupt kein Werbemittel an sich mehr ist, oder?
Ja, genau, beziehungsweise vielleicht nur die Frage danach, oder die Idee danach besteht, wer könnte eigentlich unsere Kundschaft sein und was könnte die eigentlich interessieren?
Was könnte sie interessieren?
Aber tatsächlich, also man erkennt ja dadurch nicht mehr, wer der Hersteller ist, wenn da Rembrandt oder Rubens drauf ist. Ne? Also dann setzt man ja eher drauf, dass die dann das Verkaufsargument sind und man sagt, naja, wir haben so ein gebildetes Publikum.
Ja, und dann gibt es die Orangen für Mickey Mouse Fans und die für Rembrandt Fans.
Genau.
Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe noch eine Frage für den Abschluss. Sie haben ganz zu Beginn erzählt, dass Orangen für Sie immer was Besonderes waren, weil es die nur zu Weihnachten gab. Aber jetzt haben Sie ja doch einige Papiere gesammelt und die immer noch mit Orangen gemeinsam gekauft. Essen Sie immer noch gerne Orangen? Und was meinen Sie?
Zur Weihnachtszeit.
Immer nur zu Weihnachtszeit?
Also ich kaufe im Sommer auch keine Orangen. Mhm. Ich kaufe mir aber an Weihnachten keine Erdbeeren. Also da bin ich irgendwo noch so altmodisch erzogen, dass ich das, ich kaufe auch den Lebkuchen nie vor dem 1. Dezember. Also das ich reg mich immer auf, wenn der Lebkuchen schon Ende August auftaucht oder die Weihnachtsmänner im Supermarkt. Ne? Also da habe ich tatsächlich noch so ein, entweder ist es Erziehung oder ich denke auch, man muss auch nicht unbedingt Erdbeeren an Weihnachten essen. Also das ist auch vielleicht auch noch mit anderen Hintergründen, mit ökologischen und so verbunden. Aber ich kenne das gar nicht anders. Ja. Und man hat sich ja auch immer drauf gefreut. Also das ist ja auch noch was. Ja. Wenn ich das ganze Jahr Orangen habe, dann freue ich mich ja nicht mehr drüber. Ne?
Mhm. Ja. Dann vielen Dank, Herr Mohr, dass Sie uns mitgenommen haben ins Land der Orangenpapiere.
Ja, gerne.
Vielen Dank.
Tja, und wie geht's dir jetzt mit der Welt der Orangenpapierchen?
Also es hat sich auf jeden Fall eine komplett neue Welt für mich aufgemacht und auch was man daran alles ablesen kann, finde ich so spannend, weil es so vielfältig ist, weil so viele verschiedene Motive da drauf sind, weil es sowohl zeitgeschichtliche Momente darauf festgehalten werden, aber auch Comicfiguren darauf ihren Platz finden. Also es gibt ja offensichtlich kein Motiv, das es nicht auf ein Orangenpapier geschafft hat.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie, finde ich auch wirklich den Wahnsinn. Also wenn man sonst irgendwie, wir hatten es vorher schon verglichen mit den Plastiktüten, da ist es irgendwie für uns normal und gewöhnlich, dass man irgendwie da alles drauf entdeckt, weil das ja oft auch der Werbeträger eben für die Comic-Hersteller ist, für die Comics, aber dass da natürlich bei den Orangenpapierchen auch so ein gewisser Anarchismus irgendwie herrscht und tatsächlich irgendwie da einfach gedruckt wurde und das so eine Verschwendungsware ist, ne, die werden ja dann einfach ausgepackt und weggeschmissen und das dort alles zu finden, das fand ich tatsächlich auch extrem faszinierend. Und dann auf der anderen Seite auf einmal so einem Menschen gegenüberzusetzen, der diesen Papieren so eine Wertschätzung gegenüberbringt, der da hinter die Obststände klettert, dort jedes Papierchen raussucht und die akribisch sammelt, also dieser Ordner, in dem jedes Papierchen in seiner eigenen Klarsichtfolie
auch geordnet nach Themen.
Ja.
Genau.
Sammelt, zusammenträgt, das widerspricht sich irgendwie so ein bisschen. Also, aber es erklärt auch einiges, weil es halt irgendwie diese Vielfalt an Motiven gibt und dadurch wird es natürlich interessant zu sammeln.
Ja, ja, und auch interessant auch anzuschauen und die Geschichten dazu zu hören und die Hintergründe dazu zu hören. Er hat uns ja diese Sammlung angeboten. Was machen wir mit der Sammlung oder mit dem Angebot?
Also wir haben sie tatsächlich abgelehnt und das tatsächlich aus einem sehr einfachen Grund. Das ist für uns einfach überhaupt nicht bewältigbar, so eine Sammlung aufzunehmen, zu integrieren, weil sie eben so umfangreich ist, dass wir so viele Leute da irgendwie ransetzen müssten, um diese Papiere wirklich fein säuberlich aufzunehmen. Dass das keine Ahnung, wie lange dauern würde. Wir haben aber immer noch ein Hintertürchen offen gelassen und haben gesagt, vielleicht, wenn mal bei uns ein bisschen weniger los ist, soll er gerne nochmal auf uns zukommen, weil es tatsächlich eigentlich eine tolle Sammlung ist, die viel erzählt und die viel zeigen kann.
Ja.
So, das war's mit der heutigen Folge. Vielleicht sammelt ihr jetzt ja auch Orangenpapierchen, wenn ihr noch welche findet. Wir haben gelernt, sie sind eher in Südeuropa zu finden als hier noch in Deutschland. Das war's. Am Mikro war Markus
und Antonia.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.